Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wie sie glauben, nicht für das 21. Jahrhundert. Es bleiben nämlich einige Dinge auf der Strecke, sowas wie Nachhaltigkeit, Kreativität, Risikobereitschaft und die Interdisziplinarität. Ja, und deswegen laden wir hier immer Gäste ein, sprechen über spannende Themen, die genau in diese Richtung gehen, um auch euren Wissensschatz da ein bisschen zu erweitern und unseren eigenen natürlich auch. Und heute haben wir wieder in Zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer NRW zwei wirklich spannende Gäste hier, die beide an der Studie gearbeitet haben zur Sensibilisierung über CO2-effiziente Tragwerke. Das sind Christian Wrede vom Ingenieurbüro Bollinger und Grohmann und Christian Harz von der TU Dortmund. Ja, die haben beide heftig was auf dem Kasten und Michi haben wir denen echt ein paar geile Fragen gestellt. Was waren da so dabei, Michi?
Was waren da für Fragen dabei? Wir haben natürlich darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die, die Hebelhalter, wenn es dieses Wort gibt, die Leute, die an den Hebeln sitzen in der Baubranche und damit bestimmen können, ob sie eigentlich nachhaltig gestaltet wird oder nicht. Was unser eigener Hebel ist, also einmal unser eigener Hebel als Bauschaffende, als junge TragwerksplanerInnen oder auch als Tragwerksplaner in jedem Alter. Auch ein bisschen über die Hebel, die, sag ich mal, Studierende haben im Studium, was ich auch super interessant fand. Also so ein bisschen diese Hebelwirkung. Aber allgemein haben wir nicht nur darüber gesprochen, wer wo wie viel verändern kann, sondern auch was wir verändern können, wohin wir eigentlich hingehen müssen als Baubranche. Und ich glaube, es ist super interessantes Gespräch, weil auch die Fragen, wir haben die tolle Fragen gestellt, aber die haben noch toller geantwortet, wenn man so sagen will, oder einfach noch viel besser geantwortet. Sie führen das sehr schön aus, beide, und erklären sehr gut ihre Standpunkte und warum sie so geantwortet haben. Und es ist wirklich interessant, dazu zu hören, auch wenn es ein bisschen geht. Aber es ist spannend.
Ich würde noch ein Thema ergänzen, was auch wirklich richtig geil wäre und weil es auch mega aktuell ist. Es ist die ganze Chatbot-Geschichte, ChatGPT. Inwiefern, was für Chancen und was für Gefahren man da sehen kann in der Baubranche und auch gerade in der Planung, was für Möglichkeiten es da geben kann. Da haben wir auch mit den beiden drüber gesprochen und da sind auch ein paar coole Punkte dabei. Und ja, lässt viel Raum zum Träumen auch, ne? Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit Christian Harz und Christian Wrede. Ja, hallo an die beiden Christians, die wir heute hier zu Gast haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Christian Harz, und freue mich auf das Gespräch.
Ja, und von mir, Christian Wrede, vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen gleich mal an. Christian Harz, ich habe mal eine Frage an dich direkt. Was ist denn für dich eine klimaneutrale Baubranche?
Das ist, ist eine schwierige Frage. Also letztendlich geht es ja darum, dass wir in irgendeiner Form in ein Gleichgewicht mit der uns umgebenden Natur wiederkommen. Und diese ressourcenintensive Bauweise, die wir jetzt in den letzten 100, 150 Jahren entwickelt haben, ist eben nicht mehr im Gleichgewicht mit der Natur. Und wir werden es nicht schaffen, Klima- oder ich sag mal CO2-Zero-Gebäude zu erstellen oder Bauvorhaben umzusetzen. Aber wir müssen es eben schaffen, über einen, zurzeit etabliert sich eben dieser Begriff des Bilanzierungszeitraums, über einen bestimmten Bilanzierungszeitraum, das in seine Gesamtheit wieder neutral in die Natur einbetten zu können. Und da müssen wir eben dran arbeiten. Und ja, die Frage ist sozusagen, wie man das in den nächsten 20, 25 Jahren hinbekommt.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dieses Thema, um uns da zu messen, würde ich vielleicht schon den Schritt wagen zu sagen, ja, lass uns das anhand der Treibhausgasemissionen machen, anhand des Treibhauspotenzials über alle Lebensphasen dann, also inkludiert Betrieb und Errichtung. Und in dieser Energy Performance of Buildings Directive von der EU, in dem Vorschlag zumindest, sollen ja alle Neubauten ab 2030 im Prinzip Zero Emission im Betrieb sein, ne? Also das heißt, dieser Horizont, der wird jetzt schon angepeilt, zeitnah, das ist nicht mehr lange hin. Für öffentliche Auftraggeber wäre das übrigens dann schon 2027, müsste das der Fall sein. Und natürlich die Konstruktion mit Zero Emission zu machen, das ist natürlich schwierig. Aber auch da glaube ich, wenn wir da alle Mittel anwenden, die wir ja vielleicht heute noch im Nachgang ein bisschen besprechen, glaube ich schon, dass man in die Größenordnung kommt, die Emissionen der Konstruktion um ca. 90% zu reduzieren gegenüber dem jetzigen Stand.
Ja, aber du wirst sie nicht auf Null bekommen. Und das ist das, was ich eben angedeutet habe. Das bedeutet, man braucht immer irgendwie einen Zeitraum, in dem man eben diese Restemissionen, die bleiben, dann eben klimaneutral oder eben naturneutral wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das funktioniert ja mit den Menschen genauso. Ne? Wir produzieren ein Abgas, was eigentlich ein Klimagas ist, sind aber im Gleichgewicht idealerweise mit den Bäumen. Und da kriegen wir den Kreislauf hin. Und das ist sozusagen dieser Motor. Ne? Also das bedeutet, das Abfallprodukt des einen wird zur Nahrung des anderen. Und dann sind wir bei diesen Prozessen Cradle to Cradle und weg von dem, was wir aktuell machen, eben Cradle to Gate oder was auch immer. Ne? Also diese nicht komplett geschlossenen Kreisläufe.
Ja. Ich finde das jetzt sehr schön, wie ihr geantwortet habt, weil wir haben jetzt direkt so ein paar Wörter besprochen, Cradle to Cradle, graue Energie, das sind jetzt alles Begriffe, die sind ja nicht neu. Also gerade wo du jetzt gesagt hast, Christian, mit der Energiebilanzierung im Betrieb, das ist irgendwie schon sowas, das weiß man schon, Energie plus Haus oder neutrales Haus, wie es auch immer genannt wird bei den Einfamilienhäusern, das ist ja schon alles schon relativ lange da. Man weiß schon lange, dass es ein Problem gibt in der Baubranche. Die Baubranche will ja jetzt auch immer grüner werden, aber irgendwie haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass der Weckruf ein bisschen spät kommt. Wie seht ihr das?
Ja, ich würde sagen, der Weckruf wird spät gehört, sagen wir mal so. Ne? Also ich habe gerade am Wochenende noch einen Artikel gelesen im Guardian, ist schon ein bisschen älter. Und da ging es darum, dass 1982 ExxonMobil schon interne Wissenschaftler hatte, die schon vor dem Klimawandel gewarnt haben. Die haben gesagt, wenn wir so weitermachen und diese Branche weiter so ausbeuten oder ausbilden, wie das geplant ist, dann haben die gesagt, dann wird es irgendwann bis 2060 eine Erderwärmung um 2 Grad geben. Und 1988 hat Shell das auch gesagt im internen vertraulichen Dokument, was dann mal später in die Öffentlichkeit gekommen ist. Also insofern, der Weckruf war schon relativ früh. Aber dann ist natürlich das passiert, was immer passiert, wenn das große Geld winkt. Die Warnrufe werden dann mit anderen Sachen überlagert, ne? Die es dann wieder uneindeutig machen sollen und die es dann vielleicht auch verschleiern sollen. Und insofern glaube ich, also wir wissen schon ganz, ganz lange, was da passieren wird. Und das zeichnet sich im Prinzip auch relativ gut ab, was die damals prognostiziert haben, dass es eigentlich mehr oder weniger auch so eingetreten ist. Aber wir haben natürlich noch das Thema, das Gewinnstreben der Unternehmen. Ne? Das ist halt ein ganz großer Motivator, den darf man nicht unterschätzen. Und teilweise leider auch fehlende Gesetze in dem Bereich. Ne? Andere Bereiche, da gibt es Gesetze schon, im Bereich der Emissionen leider noch nicht so recht. Klar, es gibt ein Bundesklimaschutzgesetz, können wir später nochmal drauf eingehen. Aber das ist im Moment noch so ein bisschen wenig fassbar für viele Bereiche vielleicht, die sich nicht direkt dran messen lassen. Und es gibt dann halt gerade im Bauwesen diese sehr konservative Haltung, die wir haben, die ja nicht nur im Bereich des Klimaschutzes uns da zum Verhängnis wird, sondern wenn ich nur an BIM denke, da gibt es ja immer noch riesen Anzahlen an Büros, die das auch heutzutage noch nicht machen. Und muss man auch sagen, vielleicht ist das auch nie zum wirklich wirtschaftlichen Vorteil der Planer geworden. Vielleicht ist das auch das Hindernis. Aber insofern, ich will sagen, da kommen jetzt ganz viele verschiedene Dinge zusammen, die dazu geführt haben, dass wir eine Situation haben, wie sie gerade ist. Ne?
Ich finde es ja ganz interessant, da gibt es ja auch noch den Club of Rome, der hat ja sowas auch schon in den 70ern gesagt, dass das Wachstum eben dazu führt, dass wir so irgendwann nicht mehr auf unserem Planeten leben können. Und das ist ja dann schon echt schwierig bei der Baubranche, weil die Baubranche ist ja politisch gesehen schon immer die sorgt für Auftrieb, wenn gerade keiner da ist eigentlich. Also es sorgt für Wachstum, wenn eigentlich gerade keins da ist. Und dann wird und deswegen, wie soll das dann überhaupt funktionieren, dass die Baubranche, die eigentlich dafür da ist, dass wieder weiter wächst, die Wirtschaft, dass das dann irgendwie emissionsloser passieren oder weniger Emissionen irgendwie behaftet sein kann. Das ist schon echt eine krasse Herausforderung. Und deswegen jetzt auch mal noch eine Frage dazu, wie es denn überhaupt weitergehen soll in der Baubranche. Welchen Zeithorizont haben wir denn?
Na, der Zeithorizont, den haben wir uns ja selber gesetzt. Ne? Also das heißt, es gibt im Grunde genommen jetzt die wissenschaftlichen Untersuchungen und auf Grundlage der Daten, die wir haben, machen wir jetzt Hochrechnungen und fahren sozusagen unsere Klimamodelle und so weiter und gucken uns an, wenn wir so weitermachen oder wenn wir noch ein bisschen drüber setzen, wo das dann hingeht. Und eigentlich hat man das jetzt sehr gut erfasst, meiner Meinung nach. Und ich denke auch, dass da genug Daten da liegen. Und jetzt hat man sich gesagt, 2030, 2045, 2050 und bestimmte Ziele gesetzt, einfach auf diese Daten hinweg. Und Das kommt eben über, ja, über die UN letztendlich als weltweites Agreement. Ja, also da hat man sich ja im Grunde genommen eigentlich nur geeinigt, dass man bestimmte Ziele verfolgen möchte. Und das wurde dann seitens der EU eben aufgegriffen. Und dann letztendlich ist man jetzt dabei, das gesetzlich in den einzelnen Ländern umzusetzen. Und kann man schon sagen, dass Deutschland da relativ aktiv ist. Aber natürlich wird in jedem Schritt der Überführung immer wieder Modifikationen getätigt und angepasst auf die entsprechenden Märkte. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, also bezüglich dem, was Philipp, was du eben gerade gesagt hast, bezüglich des Wachstums. Wachstum heißt ja nicht immer nur mit mehr herstellen, sondern Wachstum heißt ja auch Effizienz. Und das bedeutet eben mit einem geringeren Ressourceneinsatz oder mit einem geringeren Energieeinsatz das gleiche Produkt herzustellen. Und da sind riesige Hebel im Bauwesen. Also das bedeutet, wir sind unfassbar ressourcenineffizient. Ja, also wir schleudern das Zeug eigentlich nur so raus. Wir produzieren unfassbar viel Müll, wir brauchen sehr, sehr viel Energie, um unsere Produkte herzustellen. Und müsste man eben auch an diesen Bereichen sehr, sehr, sehr stark ansetzen. So, also jetzt nochmal zurück zu den Fristen, die wir uns gesetzt haben. Also 2030, 2045 und 2050. Und man sagt im Grunde genommen jetzt 2045 wollen wir eben das erreichen, dass wir klimaneutral sind bezüglich dem, was wir im Bauwesen tun. Oder eigentlich letztendlich der gesamten Gesellschaft. Also alles, was uns in irgendeiner Form, alle Produkte, alles müssen wir dem unterwerfen und sagen, zirkulär, wir müssen klimaneutral werden durch entsprechende eben Ausgleichsmechanismen. Ja, dann entsteht ja dann dieser Zertifikathandel und dieses ganze Zeug, was unumgänglich ist. Das kriegen wir nicht hin anders, aber wir müssen uns sozusagen überlegen, wie teuer sind bestimmte Prozesse und wie müssen wir die ausgleichen, damit wir insgesamt eben net zero sind.
Jetzt würde ich natürlich auch gerne noch mal was dazu sagen zum Thema Wachstum und Effizienz. Mache ich vielleicht nachher noch, aber jetzt machen wir erstmal die Frage weiter. Jetzt haben wir diese Zeiträume, die hast du jetzt.
Obwohl, da würde ich gerne noch eine Sache, wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf. Und zwar, das, sagen wir mal, das Bundesklimaschutzgesetz, wie der Christian Hartz gesagt hat, sagt ja netto Treibhausgasneutralität bis 2045. Also netto, was heißt das? Das heißt ja im Prinzip, wir haben noch ein paar Wälder und ein paar Moore und ein paar Meere, die können auch noch ein paar Treibhausgase aufnehmen. Ne? Und ich glaube, im Jahr 2045 dürfen wir 40 Millionen Tonnen an Emissionen haben und unsere Senken sollen dann so gestärkt werden, dass sie die aufnehmen. Also dann wären wir bei Netto-Treibhausgasneutralität. Aber es gibt jetzt noch so einen interessanten Bericht vom Sachverständigenrat für Umweltfragen und die sagen, gut, es ist ja gar nicht relevant, zu welchem Zeitpunkt wir jetzt treibhausgasneutral sind, sondern das eigentlich Wichtige ist ja, welches Restbudget an CO2 haben wir eigentlich zur Verfügung. Ne? Und die haben jetzt gesagt, also im Jahr 2022, ist auch schon wieder ein bisschen her, haben die gesagt, für Deutschland haben wir noch ein CO2-Budget von 3,1 Gigatonnen, wenn wir mit 50%iger Wahrscheinlichkeit den 1,5-Grad-Pfad einhalten wollen. Und wenn wir jetzt also ab jetzt sozusagen oder ab 2022 linear unsere Emissionen reduzieren, jedes Jahr um den gleichen Absolutbetrag sozusagen, dann wäre dieses Budget 2031 aufgebraucht. Also das ist ja eigentlich eine richtig erschreckende Information, weil wenn man mal auf den Tacho guckt oder auf die Uhr, ne, jetzt haben wir 2023, da ist nicht mehr viel Zeit und selbst wenn wir linear nach unten gehen, ist es 2031 aufgebraucht und wir haben ja viele Bereiche, da würde ich mal sagen, da sind wir eher nicht auf dem Weg nach unten, sondern bestenfalls in der Horizontalen unterwegs. Ne?
Ja, das ist auch ganz krass, wenn man sich das mal grafisch, das können wir jetzt leider hier nicht machen im Podcast, ne? Aber wenn man dieses Diagramm sieht, das ist so, das kann man überhaupt gar nicht mehr fassen, was man da eigentlich jetzt tun müsste in den nächsten 7 Jahren. Und eben nicht nur tun und Verzicht sozusagen, wir machen gar nichts mehr, wir bauen nicht mehr, wir hören komplett auf, wir fahren nicht mehr mit den Autos durch die Gegend, wir essen irgendwie alle nur noch Gras oder sowas, ja. Und die Frage sozusagen, wie wollen wir das eigentlich schaffen in 7 Jahren? Und das muss jetzt politisch begleitet werden. Also das sind unfassbare Aufgaben und die Frage ist, wie man das jetzt ausgestaltet und gesellschaftlich kommuniziert.
Unterbreche jetzt mal, da kommen wir zur nächsten Frage. Christian, danke, dass du den Graph jetzt gerade nochmal beschrieben hast, weil das leitet auf jeden Fall die nächste Frage nochmal ein. Wir wissen jetzt, dass sehr kurzfristig die Bauingenieure und Bauingenieurinnen motiviert werden oder generell die ganze konservative und langsame Baubranche muss jetzt schnell handeln. Wie soll das überhaupt gehen? Sind da jetzt Gesetze erforderlich? Wenn ja, welche? Oder gibt es auch irgendwelche anderen Alternativen?
Ja, also ich würde sagen, aus meiner Sicht sind sowohl Gesetze als auch finanzielle Anreize erforderlich. Und finanzielle Anreize können ja sowohl positiv als auch negativ sein, ne? Also das heißt, natürlich muss das Geld ja auch irgendwo herkommen. Aber ich glaube, dass die Industrie von sich aus die Kraft und die Entschlossenheit aufbringt und die Überzeugung, es wirklich besser zu machen. Das zeigt, glaube ich, auch die Geschichte, dass das ist nicht oft passiert, sowas, ne? Weil einfach dieses Gewinnstreben einfach dazu stark ist, weil das ist nun mal in dieser Welt, die haben uns ja so geschaffen, unser Wirtschaftssystem, und das ist nun mal einer der Motivatoren. Der hat auch zu vielen guten Sachen geführt, aber in dem Fall ist es halt echt ein Problem. Also ich glaube, es kann nur durch die Kombination von Gesetzen und finanziellen Anreizen gelingen, das in so einer kurzen Zeit auf den richtigen Weg zu bringen.
Ja, das sehe ich genauso, ne? Also man muss die Spielregeln verändern und die Spielregeln aber für alle gleichmäßig verändern, und dann wird sich das entsprechend neu wieder einstellen. Und das funktioniert eben durch Anreize und einen gesetzlichen Rahmen.
Das ist ja dann auch die Frage, die ich mir jetzt da gerade stelle, inwiefern kann man dann tatsächlich auch so Bankrott von Unternehmen in Kauf nehmen? Also weil vielleicht auch wirklich Unternehmen dadurch dann wirklich irgendwie dann mit 10.000 Arbeitsplätzen dadurch vielleicht pleite gehen, 10.000 Arbeitslose. Das ist halt schon auch irgendwie, es ist extrem schwierig und sehr komplex, das ganze Thema, ne? Aber dafür haben wir ja Politiker eigentlich und Politikerinnen.
Naja, aber die müssen ja auch informiert werden, ne? Also es sind ja, da gehört eben auch ein entsprechender Kreis von Experten, ja? Das nennt sich ja dann immer Experte gleich irgendwie, aber das ist sozusagen, man braucht natürlich dann auch die Leute aus der Wirtschaft, man braucht die Leute von den Hochschulen, man braucht die Leute aus den Kammern, die sich ja dann tief mit dem Markt eben auskennen und dann eben sagen, an welchen Stellschrauben drehen wir, damit wir das jetzt verändern können. Und da das wird wehtun, ne? Also wenn man sich den Zeithorizont anguckt, muss das kann gar nicht mehr ohne Schmerz passieren. Und dann sind wir eben auch bei Konkursen und bei Einschneidungen und kompletten Neuausrichtungen auch des Marktes. Und da werden aber dann wieder neue Pflanzen sprießen und die das eben viel, viel, viel besser machen. Und das gehört dazu. Ne? Also so eine Umstrukturierung oder eine komplette Umwälzung von so einem Markt. Und davor haben natürlich alle Angst, das ist ganz klar. Na, hätte ich auch. Also ne? Wenn man jetzt eine Firma hätte und bin verantwortlich für 10.000 Leute, muss ich mir eben auch gucken, zu anschauen, wie bin ich jetzt, wie mache ich meinen Laden zukunftsfähig und wie stelle ich die Leute jetzt so auf, dass das eben weiter funktioniert.
Interessanterweise, es gibt ja schon auch natürlich einige Firmen, die das in dem Sinne aufgreifen. Die überlegen sich also, okay, wir sind eine große Firma und wir haben eine Verantwortung und wir wissen, es geht nur mit einer Transformation, ne? Und die haben den Schritt im Prinzip schon hinter sich gelassen, zu sagen, wollen wir denn jetzt oder nicht? Sondern die haben sich entschlossen und gesagt, es geht nur noch anders und sind bereits auf dem Wege, Lösungen aufzuzeigen. Und es gibt ja auch interessanterweise viele Lösungsansätze. Wir werden natürlich jetzt nicht von heute auf morgen alle Emissionen loswerden können im Bauwesen. Aber es gibt ja auch viele Lösungsansätze, die relativ ungenutzt verbleiben, oftmals zumindest. Und da würde ich sagen, also ja, es wird eine riesen Herausforderung, aber andererseits haben wir auch was in der Tasche und wir müssen es einfach machen sozusagen, ne? Und uns dann auf dem Weg verbessern weiter.
Ja, ich finde das eigentlich auch ganz interessant. Das ist ja auch im Endeffekt so, wenn man jetzt nicht in der Lage ist, sich an die Gegebenheiten anzupassen, früher oder später muss man sich anpassen. Und dann, wenn ob jetzt eine Firma jetzt durch gesetzliche Änderungen bankrott geht oder halt dann in, sag ich mal, 20 oder 10 bis 15 Jahren, weil sie die Linie, die sie gefahren sind, einfach nicht mehr weiterfahren können und dann wirklich es nicht mehr geht, kommt man ja so früher oder später eher an den Punkt. Deswegen fand ich das auch ganz, ganz gut, wie ihr das noch gesagt habt. Das ist eigentlich so dieser Gedanke, man muss sich jetzt vorstellen, es wird sowieso kommen, ob man sich jetzt darauf einlässt und es gesetzlich kommt oder wie auch immer. Es wird so an den Punkt kommen, wo man sich anpassen muss.
Ja, wir spielen halt auf einem anderen Spielfeld, ne? Wir spielen nicht mehr das Spiel des Geldes, sondern wir spielen das Spiel des CO2s. Und da ist jemand, der mit uns spielt, den wir nicht manipulieren können. Das ist die Natur. Ja? Und der ist das völlig egal, was wir machen. So. Ob wir die Karre gegen den Baum fahren oder was auch immer, ob wir hier verschwinden von dem Planeten, das ist ja komplett egal. Ja? Und das bedeutet, da kann man jetzt keinen Artikel schreiben oder den Lobbyisten losschicken oder sowas und der Natur dann sagen, du hör mal, gib uns mal noch 5 Jahre, das machen wir. Wir versprechen das und so weiter. Das ist ja völlig egal. Ja? Und das muss man, glaube ich, irgendwie mal kapieren. Das ist nicht das Spiel des Geldes, das ist nicht das Spiel der Macht, es ist das Spiel der Natur. Und wir spielen hier ein sehr, sehr heißes Spiel. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern es wird wärmer. So. Und die Frage ist, auf welcher Seite man sich befindet. Und wir wähnen uns ja in Europa immer noch so auf dem sicheren Hafen. Ja? So praktisch, Das ist ja auch noch ein Riesenproblem, dass die Riesenverursacher ja eigentlich die sind, die dann sagen, hey, ich werde das schon irgendwie überleben. Das ist eben auch nochmal ein Riesenthema, was man, glaube ich, eben global sich mal anschauen muss. Ja, und das ist ja, jede Klimakonferenz ist das gleiche Thema. Ja, und naja, das sind eben die Themen, die sich nicht ändern. Aber wie gesagt, das Spiel hat sich geändert.
Genau, jetzt weiter die Frage an euch beiden. Ich sage mal einfach, einer von euch beiden kann eigentlich anfangen damit antworten. An welchen Lösungen arbeitet ihr denn? Quasi jetzt einmal du, Christian Harz, aus der Lehre, um quasi die Baubranche grüner zu machen.
Also ich glaube, so wie viele Lehrstühle haben, also oder auch die Büros, also bei Christian Breder ist das Gleiche, die großen Massen gucken wir uns natürlich an. Also wo sitzt sozusagen die CO2-Sünder, ja, in unserem Bauvorhaben? Das Erste, was natürlich auffällt, sind die Decken. Also das bedeutet, die haben ein relativ großes Volumen bezüglich der gesamten Rohbaumasse. Und da versuchen wir jetzt Lösungen zu entwickeln. Also wir gucken uns an, wie man Deckensysteme denken kann, damit eben diese CO2-Bilanzierung für die Deckensysteme günstiger ausfällt. Ne? Und da ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir uns heute hier treffen, haben wir eben diese Studie gemacht. Christian Wrede ist an die Kammer herangetreten und hat dann im Grunde noch mit uns zusammen, mit Herrn Pirbel zusammen, hier diese Studie initiiert. Und da geht es ja letztendlich um Decken- und Wandsysteme. Und das bedeutet eben, wir gucken uns Decken an und forschen eben auch an diesen Decken. Also das gucken wir uns historisch an. Wir gucken uns an, welche Deckensysteme gibt es historisch, bewerten die eben nach heutigen Maßstäben und setzen vor allen Dingen den Herstellungsaufwand und den Materialeinsatz ins Verhältnis. Und das ist, glaube ich, das, was auch interessant ist, weil wir in den letzten Jahrzehnten eben dieses Problem haben im Bauwesen, dass der Mensch immer teurer wird. Also das bedeutet, die Herstellungskosten sind unfassbar hoch, die Materialkosten sind aber im Verhältnis dazu sehr, sehr gering. Das bedeutet, man erschlägt einfach alles mit Material. Man denkt nicht mehr viel nach, man kommt immer mit der gleichen Lösung und macht sozusagen alles, verschmiert das übers Material. Und das funktioniert eben nicht mehr. Das bedeutet, wir brauchen eben wieder diesen konstruktiven Baukasten. Und das ist ja auch das, was Bolling & Gros macht oder eben auch andere Büros. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, weil es interessant wird wieder, ne, bezüglich der Ingenieure. So, also unser Setzkasten an Lösungen wird größer und der wird eben auch gelesen. Also nicht nur, ja, das machen wir sowieso nicht eure Flachdecken, sondern da wird schon ein bisschen größerer Spielraum wieder zugänglich. Und es gibt jetzt eben auch einige Pilotprojekte, wo man sieht, da gibt es schöne Lösungen. Also das ist gut, dass man das wieder sieht.
Und das macht es ja auch eigentlich interessanter wieder für die Ingenieure, weil ich sag mal oft, wenn man sich so umguckt, bis auf wenige oder Leuchtturmprojekte sehen ja viele Tragwerke relativ ähnlich, ne? Und man hat im Prinzip mit dieser Ökobilanzierung, die wir ja eben verwenden, um unsere Emissionen zu messen, oder zum Beispiel die Emissionen, kann man auch noch mehr mitmachen, aber wir fokussieren uns ja erstmal aufs Treibhauspotenzial. Da bewerten wir eben unsere Varianten und lernen dann ja, dass Dinge, die wir irgendwie in der Vergangenheit gemacht haben, in der Hinsicht vielleicht nicht so gut sind. Aber dieses Tool gibt uns natürlich dann auch Hinweise, wie können wir denn optimieren. Ne? Also es macht es auch interessant, einfach mal wieder Lösungen aus einer anderen Brille zu sehen und dann zu versuchen, mit weniger Material zum Beispiel auszukommen oder mit anderen Materialien. Und das können wir ja als Ingenieure eigentlich schon. Ne? Also wie man entwirft, dass man Material spart, das haben wir ja eigentlich schon mal gelernt mit unserem mechanischen Verständnis. Aber sagen wir mal, die wirtschaftlichen Zwänge haben halt eher dazu geführt, dass wir eben nicht Material sparen, sondern Arbeitslöhne auf der Baustelle. Ne? Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen an einer anderen Stelle sparen. Und dadurch können wir eben alle Varianten ja auch bewerten. Ne? Und sagen wir mal, und das andere ist natürlich auch die projektunabhängige Arbeit und das Engagement, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, die große Mehrzahl der ganzen Ingenieure wird ja wahrscheinlich eher in kleineren Büros arbeiten. Und das heißt, da sehen wir es auch irgendwie so ein bisschen als unsere Aufgabe an, sagen wir mal, das, was wir jetzt gelernt haben, vielleicht in den letzten 5 Jahren oder so, das auch weiterzugeben und denen zu helfen, die jetzt nicht vielleicht die Zeit haben, sich da so intensiv mit zu beschäftigen, weil einerseits könnte man ja sagen, gut, das ist ja ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich das heute schon kann. Aber ich glaube, das Problem ist einfach zu groß für uns als Gesellschaft, das auf so einer Schiene dann auszusitzen. Sondern ich glaube, da geht es jetzt wirklich darum, das, was man gelernt hat, miteinander zu teilen Und ich muss auch sagen, da bin ich auch selber überrascht. Also im Bereich der Ingenieurbüros gibt es da einen relativ offenen Austausch, was es jetzt früher, glaube ich, nicht so gegeben hätte, muss ich sagen. Also da hätten doch Ingenieurbüros schon so ihr eigenes Süppchen eher gekocht. Bei dem Thema Klimawandel und Reduktion der Treibhausgasemissionen gibt es da gerade unter den, sagen wir mal, jüngeren Kollegen vielleicht einen relativ guten Austausch, was mir dann auch wieder Mut macht, wo man merkt, ja, okay, nee, wenn es ernst wird, dann können wir es vielleicht doch schaffen als Gesellschaft zusammen, ne?
Ja, das ist wirklich interessant. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, da entsteht so eine Community. Also das ist so ein anderer Gedanke. Ja, und man guckt jetzt nicht, wie viel Bewährung hast du da reingepackt, sondern es habt ihr da so viel Zahlen. Ja? Und doch, die spielt man sich zu. Und das ist schon interessant. Und das Konkurrenzding ist da so ein bisschen ausgesetzt. Mal gucken, ob das so bleibt. Mal schauen.
Wäre auf jeden Fall schön, glaube ich.
Ja, die es nicht machen, gehören dann zu den Unternehmen, die in 10, 15 Jahren dann weg sind, vielleicht. Wie Michi vorher
Ja, genau.
meinte. Ja, oder dann auch ganz schnell auf den fahrenden Zug aufspringen, ne? Also das ist halt auch.
Gerade wenn man genug Kapazität hat, geht das auch, ja. Kann man auch ein bisschen später einsteigen und die anderen die Vorarbeit machen lassen, ne? Naja, wir haben es vorhin ganz kurz das Wort mal gehabt. Jetzt haben wir in der Baubranche natürlich auch eine Lobby. Also das ist jetzt, die können natürlich jetzt nicht zur Umwelt, Mutter Natur hingehen und sagen, ey, wir brauchen noch ein paar Jahre, sondern die können ja auf jeden Fall an der anderen Seite trotzdem irgendwo ihren Einfluss haben. Gibt es irgendwie einen Weg zu einer klimaneutralen Baubranche, der halt jetzt nicht von, also der unabhängig von solchen Einflüssen agieren kann oder irgendwie stattfinden kann?
Ja, ich würde sagen, den muss es ja genau geben, weil das hat ja der Christian Hartz gerade gesagt, ne? Die Natur ist ein Partner, der verhandelt eben nicht, sondern da gibt es einfach Regeln, wir machen was und es hat direkt eine Auswirkung. Vielleicht mit einem Zeitversatz, aber die Auswirkung kommt dann. Also deshalb es muss eine Lösung geben, jenseits der Lobbys, ist ja klar. Aber andererseits werden wir es auch nicht alleine als Planer schaffen. Also ich glaube, das Essentielle ist einfach, dass wir auf der einen Seite nach wie vor unabhängige Planer, Ingenieure und Architekten haben, ne, die eben Dinge bewerten können, ohne, sagen wir mal, ein Material verkaufen zu wollen, sondern die wollen jetzt wirklich die beste Lösung finden und die sind dann da frei in ihrer Meinung, ob es am Ende eine Beton, eine Holz- oder eine Stahllösung ist. Natürlich jetzt diese ganzen Industrieverbände, da kann man sich ja vorstellen, die werden diese Freiheit nicht haben, aber ohne die geht es eben auch nicht, ne? Also wir müssen da einfach mehr zusammenarbeiten, weil gerade wenn es um so Materialtechnologien geht, dann ist man auch wieder auf die angewiesen. Und ja, ich glaube, auch die müssen eben einsehen, wenn es weitergeht so mit dem Klimawandel, dann werden die auch ein großes Problem haben. Also, und man merkt es ja auch schon. Also, man weiß manchmal natürlich nicht so, ist das jetzt so, sagen wir mal, so ist das so der Griff nach dem letzten Strohhalm oder wollen die wirklich mit uns die Welt verbessern, ne? Aber man merkt ja schon, dass auch die Industrie in Aufruhr versetzt ist und dass die da sehr aktiv sind. Und manche machen das ernsthaft, auch manche weniger. Und ich glaube aber, da geht es nur zusammen. Also die Ingenieure und die Industrie, wir müssen da zusammen an den Lösungen arbeiten, um es immer besser zu machen, sozusagen, ne?
Lobbyismus per se ist ja eigentlich keine schlechte Sache. Also das ist ja, hat ja gar nichts Negatives, sondern es ist eine gebündelte Meinung, die man gegenüber einem anderen Gesprächspartner wiederbringt. Also Lobbyismus ist Teil unserer Demokratie. So, das gehört dazu. Die Sache ist nur, wie man das eben lebt. Das ist der Kommunikationspart zwischen der Industrie und der Politik. So, und da werden jetzt Profis eingesetzt, die sich nur noch um diesen Teil kümmern. Und wenn die so arbeiten, dass man sagt, wir bringen die Ideen aus der Industrie an die Politik und die Politik spielt die Idee zurück und die tragen das dann wieder der Industrie vor, dann spielen die ihre Rolle perfekt. Ja, das ist ein Service, der im Grunde genommen zwischen diesen beiden Parteien entsteht. Es ist eben aber so, dass man versucht, über den Lobbyismus Manipulationen hervorzurufen. Und diese Manipulationen, da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein, wie die passieren. Ne? Und das ist ja sowohl seitens der EU, das kennt man ja, ne? Das ist ja voll von Lobbyisten, die im Grunde genommen die ganzen Gesetzestexte versuchen vorzuformulieren und so weiter. Und wir brauchen eben eine hellwache Politik, die diese Gesetzestexte oder diese Vorlagen nicht ungegessen nehmen, sondern einfach nochmal reflektieren und dann diese Meinung eben in irgendeiner Form widerspiegeln. So, aber es ist eben sozusagen Teil, ne? Alle müssen ihren Teil und ihr Spiel gut spielen. Und deswegen, also Lobbyismus ist per se nicht Negatives und gehört eben dazu, aber es ist eben so, man darf diese herangetragene Meinung nicht eins zu eins eben nach draußen posaunen, sondern es ist Teil des demokratischen Prozesses.
Ja. Würdet ihr jetzt dadurch dann vielleicht aufrufen, dass vielleicht mehr Bauingenieurinnen vielleicht aktiver werden in solchen Lobbykreisen vielleicht und einfach sagen, hey, gerade die, die das Ziel haben, auch die Baubranche nachhaltiger zu machen, dass da einfach mehr Leute hingehen müssen und einfach irgendwie versuchen, sich da zu platzieren, um eben aus der Industrie mit der Politik direkt zu kommunizieren darüber? Oder sollte man das den großen Baufirmen überlassen, die ja da jetzt ihren großen Platz haben, weil sie einfach mächtiger sind? Das ist
Nee,
halt,
gerade
dann sind wir
nicht,
ganz
ne?
schnell wieder bei der Manipulation.
Also das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich dann eben andere Branchen anguckt. Die Bauindustrie ist ziemlich zerstückelt. Also wir haben eben nicht so einen Vertreter, der dann, wo man sagt, sprich mit dem, der ist verantwortlich für das und das, sondern wir haben eben die Leute, die aus den Materialien kommen. Teilweise haben wir das auch noch bauweise spezifisch. Also das bedeutet, wir haben Mauerwerksvertreter, wir haben Stahlindustrievertreter, wir haben Zementindustrievertreter. Und das ist eben nicht dieses eine Sprachrohr wie in der Pharmaindustrie. Also die Pharmaindustrie sind ja auch nicht alle grün, aber sie haben sozusagen eine sehr, sehr starke Lobby und präsentieren das dann gegenüber der Politik. So, und das ist vielleicht etwas, was es im Bauwesen so nicht gibt. Immerhin haben wir jetzt wieder ein Bauministerium. Das gab es ja eben auch ganz, ganz lange nicht. Das bedeutet also wenigstens gibt es schon mal eine ministeriale Ebene, die dieses Thema komplett versucht, gebündelt hierum zu repräsentieren. Aber auch das ist eben noch ein weiter Weg. Wie lange arbeiten die jetzt? 2 Jahre. Ja, und die müssen sozusagen erstmal wieder die Strukturen entwickeln, damit das dann überhaupt
Und
funktionstüchtig
das ist halt
wird.
auch echt eine Herausforderung, ne? Wenn man sich überlegt, manchmal, wenn wir jetzt als Ingenieure aus dem Fachgebiet manche Dinge lesen, wie viel Zeit brauchen wir, um das zu verdauen, zu hinterfragen, zu prüfen? Ne? Das ist halt sehr arbeitsintensiv, auch Informationen, die man auf irgendwelchen Kanälen bekommt, kritisch zu prüfen und sich seine eigenständige Meinung zu bilden. Und klar, als Politiker, das ist natürlich auch echt eine Herausforderung in aktuellen Zeiten, sieht man ja nicht gerade zuletzt hier bei dem Thema Heizung, ne? Da werden von allen Seiten kommen unterschiedliche Informationen auf einen zu, was jetzt das Beste wäre. Und der Politiker muss am Ende halt eine Entscheidung treffen, welches Gesetz kommt, welches kommt nicht, was wird gefördert, was wird nicht gefördert. Also es ist echt eine Riesenherausforderung. Und ja, vielleicht kann man sich da irgendwie als Ingenieurbüro, sagen wir mal, wir sind ja eigentlich unabhängig. Das heißt, vielleicht ist das auch neben dem ersten Schritt, dass man sagt, ja, junge, engagierte Menschen engagieren sich in der Industrie. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, über die Ingenieurbüros sozusagen die Politiker zu unterstützen bei diesen schwierigen Aufgaben, ne? Weil die müssen halt so viele Dinge schnell entscheiden und kann ich manchmal nicht beurteilen, wie viel Ressourcen haben die eigentlich dafür, um das alles vorher zu durchdenken und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und ich sag mal, da sind natürlich Ingenieurbüros, die ja eigentlich unabhängig sind von den Marktteilnehmern ansonsten. Sind vielleicht ganz gute Partner, um da zu unterstützen und zu sagen, ja, guck mal, was ist denn jetzt aus relativ neutraler Sicht gut oder schlecht?
Ja, ich habe es auch gerade so gedacht, nicht ganz neutral, sondern so ein bisschen der Gegenspieler als Vertreter der Natur, zu sagen, als Vertreter der Mutter Natur zu sagen, okay, gut, jetzt kommt der Vorschlag von, sagen wir jetzt mal aus der Zementlobby, sagt jemand, wir müssen auf jeden Fall so und so weiter verbauen. Und die PolitikerIn hat aber nur diese Stimme gehört und nie die Stimme, über die wir jetzt quasi jetzt auch hier in dem Podcast noch weiterreden werden oder geredet haben, dann ist natürlich schwierig. Also muss irgendwo die Vertretung der für die Natur halt auch stattfinden.
Ja, aber die Natur hat halt keine Lobbyisten, ne? So,
Ja, genau, das
das ist halt
müssen
schwierig
halt
und
dann.
ja, und wer übernimmt jetzt diese Rolle, ne? Und sind das also jetzt irgendwelche Klimaaktivisten oder wer macht das? Und ich glaube schon, dass da die Ingenieure schon, ja, also weil wir, also vor allen Dingen die dann eben auch werkstoffübergreifend arbeiten, die Lösungen suchen, doch eher so eine Rolle einnehmen könnten. Auch vielleicht die Prüfingenieure, ja, dass man da sagt, man hat eben auf Bundesebene schon mal so Kammern, institutionelle Vereinigungen, wo man dann eben doch vielleicht eine etwas reflektiertere Meinung schon mal abholen kann und nicht zu spezifisch in dem einen Industriezweig hängt, ne, und dann sagt, naja, das machen wir, haben wir schon immer so gemacht, das ist sowieso das Allerbeste. Ja, und so, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne?
Ja, ich finde den Punkt über Prüfingenieure und Ingenieurinnen auch eigentlich ziemlich spannend, glaube ich. Weil jetzt gerade so Nachhaltigkeitsbewertung passiert jetzt ja gerade größtenteils über DGNB oder andere vergleichbare Zertifizierungssysteme. Und die haben ja gar nicht, also da steckt ja nicht das Know-how drin, das ingenieurtechnische Know-how in das, was in allen Prüfingenieuren und Ingenieurinnen steckt. Also das ist ja eigentlich ein bisschen banal. Also es wäre super interessant, wenn man das irgendwie dahin bringen könnte, ne, zu den Prüfingenieuren und Ingenieurinnen.
Ja, da sind so da sind einige Gedanken, ne? Also weil viele ja sozusagen aus diesem Lifecycle Assessment dann kommen. Und für typische Produkte, ne, also zum Beispiel Konsumerprodukte, ja, oder Elektronikprodukte, da hat man ja völlig andere Zyklen als im Bauwesen. So, und die Zeithorizonte sind anders. Die Ansprüche an die Produkte sind ja auch völlig andere. Und das reflektieren diese Prozesse meiner Meinung nach noch nicht ausreichend genug. Und gerade Langlebigkeit der Produkte, also dass man eben ein Haus über mehrere Generationen denkt und Infrastruktur über mehrere Generationen denkt und so weiter. Das ist eine Riesenaufgabe. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist die Ersterstellung gar nicht so das riesige Thema, sondern wir haben dann einen unfassbar langen Zeitraum, über den wir dann bilanzieren können. Und glaube ich, das ist interessant. Also da müsste man eigentlich im Bauwesen nochmal komplett neu anfangen und sich überlegen, wie man das hinbekommt.
Dann versuchen wir mal wieder ein bisschen wegzukommen von diesen ganz groben, großen bis hin zu politischen Rahmen, über den wir jetzt da ein bisschen gesprochen haben. Und gehen mal wieder so ein bisschen konkreter rein, nämlich in die Ausbildung und Weiterbildung von Planerinnen, gerade hin eben zu Klimaneutralität in der Baubranche. Ganz aktuell ist jetzt ja gerade auch in den Medien neben dem Heizungsthema auch ganz groß hier Chatbots, ChatGPT, also eine KI, die wirklich ganz viele Fragen beantworten kann. Inwiefern können wir denn so eine KI wie zum Beispiel ChatGPT benutzen in der Baubranche und welche Aufgaben könnte dieses Tool übernehmen in der Baubranche, gerade in der Planung auch?
Also wir sind ja jetzt beide keine KI-Experten, aber das ist eine Riesendiskussion, die wir natürlich auch an den Hochschulen führen. Also das bedeutet, inwiefern wir das in die Ausbildung mit einbetten. Das zweite Thema ist, welche Aufgaben kann so eine Maschine oder so ein Algorithmus jetzt überhaupt übernehmen? Und da sind jetzt ein paar Quantensprünge passiert in den letzten 4, 5 Jahren, würde ich sagen, so, ja, seitdem man das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und aktuell hat es eben einen Status, wo man doch einen gewissen Respekt bekommt vor dem, was der Algorithmus produziert. Insofern würde ich sagen, einfache Aufgaben, die eben auch monoton immer wieder erledigt werden müssen, kann man so einer Maschine wahrscheinlich relativ zeitnah anvertrauen. Also das bedeutet Prüfalgorithmen, Buchhaltung, solche Geschichten. Ja? Also einfach im Grunde genommen oder eine Massenermittlung oder solche Geschichten. Das kriegt man wahrscheinlich ganz gut hin. Wichtig aber bezüglich dem, was wir ja als Ingenieure vertreten, ist der kreative Erschaffungsprozess. Also insofern, das bedeutet, wir wollen neue Lösungen entwickeln und wir wollen kreativ ja irgendwie am Bauprozess beteiligt sein. Und das ist das, was wir ja auch versuchen bezüglich der Studierenden bei uns an der Uni zu implementieren, das sehe ich noch nicht bei dieser Maschine und auch nicht zeitnah. Also das heißt sozusagen, alles, was noch nicht gedacht wurde, kann eben auch nicht Teil dieses Algorithmus werden, sondern es kann immer nur eine Neukonfiguration, ein neues Zusammensetzen bekannten Wissens entstehen. In einer unfassbar hohen Qualität, ja, und wahrscheinlich manchmal auch überraschend, aber eben nicht, eigentlich nicht neu.
Darf ich da gerade kurz was zwischenfragen? Unterbreche ungern. Aber jetzt zum Beispiel, du hast jetzt ja ein paar Sachen aufgezählt, was so ein ChatGPT-Algorithmus alles schon könnte. Er könnte sich ja aber auch theoretisch einen Eurocode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nehmen, sich den auch durchlesen und kann eigentlich dann alles nach Norm rechnen. Also weiß zumindest, wie das geht. Es ist ja schon auch eine Aufgabe, die in vielen Ingenieurbüros einfach gang und gäbe ist, dass man einfach die Norm durchrechnet. Könnte sowas nicht schnell irgendwie passieren können, dass man das einfach automatisch, dass das automatisch passiert für so Standardsysteme?
Ja, aber das, also ich sag mal so, die einfache Bemessung. Also ich habe ein fertiges Bauwerk, es ist erdacht, es ist im Grunde genommen auch schon alles durchkonstruiert und ich weiß, wie die Verbindungen funktionieren. Jetzt mache ich einfach nur noch banal die Nachweise und am Ende wollte ich unten mein Okay stehen haben, ne? Oder irgendwie ausgenutzt zu so und so viel Prozent. Vielleicht schafft man das in Teilen, dass man das schon hinbekommen würde. Man müsste natürlich dann die KI entsprechend füttern, man müsste die trainieren. Dauert jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, bis man das hinbekommen hat. Aber es geht ja vor allen Dingen um den kreativen, konstruktiven Prozess. Das bedeutet, wie komme ich denn überhaupt dahin, ob ich einen Balken, ein Fachwerk, einen unterspannten Träger, was weiß ich, ein vorgespanntes Plattensystem oder ein Gitterrost oder ein Trägerrost oder was auch immer einzusetzen. So, das bedeutet, was schlage ich denn überhaupt vor als Lösung für die Bauaufgabe und dann noch kombiniert mit den Materialien. Mache ich das jetzt als hybrides Bauteil, mache ich das als monolithisches Bauteil und so weiter. Und ich glaube, dass der Suchraum ist noch viel zu groß. Ja, und da kann eben auch ganz viel unfassbarer Unfug bei rauskommen. Und das sehen wir ja auch bei diesem ChatGPT, wenn wir das einsetzen. Ja, das Ding lügt wie gedruckt, ohne dass es auch nur mit der Wimper zuckt. Und das muss man natürlich auch rausbekommen, dass das alles nicht stimmt. Ja, und es wird ja immer nur das hochgehalten, was funktioniert. Ja, aber die 95%, die nicht funktionieren, die werden, darüber spricht ja keiner. So, und es ist ein unfassbar spannender Prozess. Ja, und wir werden das sehen. Also wir müssen das integrieren. Wir müssen das den Studierenden auch, dass die das reflektiert einsetzen. Ja, und auch bei den Kindern ist das genau das Gleiche. Ja, auch die Kinder haben natürlich, ne, setzen das ein und kommen nach Hause, freudestrahlen. Ja, und zeigen einmal die Hausarbeiten und sagt hier, ja, 95% ChatGPT. Ja, und dann sagt man ja so, aber jetzt lesen wir uns das nochmal richtig durch. Ne? Und es ist halt Prozess, es ist Teil des Lernprozesses und das Reflektieren, was diese Maschine kann und was sie nicht kann. Das ist, glaube ich, das, was schwierig ist.
Und ich meine, wir sehen ja auch jetzt zum Beispiel in verschiedenen Ländern, also ich sag mal, der Eurocode bis auf Spezialitäten im nationalen Anhang jeweils, aber der Eurocode ist der gleiche. Also man, diese Maschine, die würde jetzt also den Eurocode lesen und irgendwas tun. Wenn man jetzt aber in der Realität mal guckt, verschiedene Bauaufgaben jetzt in Europa alleine schon, wie wird das denn eigentlich dann, was kommt am Ende dabei raus? Und dann sieht man, ah, warte mal, da muss noch irgendwelche anderen Randbedingungen scheinen da auch noch mit drin zu hängen, weil die gleiche Lösung in Deutschland mit den gleichen Normen sieht ganz anders aus als in England. Ne? Und also da, was wieder mit Baukultur zu tun hat nämlich und mit den Unternehmen und welche Lösungen, welche Materialien haben die, welche Technologien benutzen die mit Präferenz und so weiter. Ne? Also da gibt es sozusagen neben diesen technischen Regelwerken auch noch die Hersteller sozusagen, die da auch offensichtlich einen großen Einfluss haben auf das, was eigentlich am Ende dabei rauskommt. Ne?
Ja, ich finde es interessant. Für mich hört sich es gerade ein bisschen so an, als würden wir gerade einfach nur Probleme definieren, die auf dem Weg gelöst werden müssen, damit ChatGPT eine Statik erstellen könnte. Also im Prinzip ist es einfach eine ganz lange Liste von Problemen, weil wir jetzt gerade, glaube ich, aktuell extrem damit auseinandergesetzt, also durch die Medien und auch die ganze Präsenz davon, identifizieren wir einfach gerade Probleme, die noch im Weg stehen, dass es funktionieren könnte, doof gesagt. Und das ist ja eigentlich ein wichtiger, also das sollte man nicht einfach nur irgendwem überlassen, sage ich, ne? Weil sonst kommt irgendwer und macht das und dann ist man aber, kann man das schon nicht mehr schnell durchschauen, wie das geht, was die da programmiert haben, damit eine Statik gelöst werden kann von einem ChatGPT. Es ist auf jeden Fall super, super interessant, finde ich. Also man sollte sich eigentlich jetzt überlegen, wer macht das? Wer kümmert sich darum, dass das gesichert und gut funktioniert? Also eigentlich müssten da direkt die Kammern eigentlich eintreten und
das ja, aber das ist ja auch die aktuelle Diskussion, die wir haben, ja, ne, politisch begleitet. Also das bedeutet, gibt es jetzt, wie machen wir das? Es muss einen Ethikrat geben, es müssen Regeln festgelegt werden, wie, in welcher Form man diese Maschine einsetzt. Ne, man hat jetzt auch gelesen, ChatGPT will sich vom europäischen Markt komplett zurückziehen, weil die völliger großen Respekt haben vor den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und eben auch nicht da ins Messer laufen wollen. Ja. Und das heißt, ja, aber das sind eben diese, ne, Technologiewellen, die man immer, ja, denn die Grundlagen, also das sozusagen, was da passiert, wir haben einen Kurs, der heißt Digitalisierung im Bauwesen, da lesen wir ja Teile davon. Das ist uralt, ne? Also die mathematischen Modelle, die sind 100, 150 Jahre alt. Und dann gibt es die ersten Informatikübersetzungen, wo die Grundelemente drin sind, gewichtete Verfahren und Anlehnung an das menschliche Gehirn und wie das funktionieren soll. Das bedeutet, auch das kommt aus den 70ern, gibt es alles schon. Nur jetzt haben wir die Rechenpower. Also wir haben sozusagen die Fähigkeit, dass der Computer diese Mengen an Daten überhaupt aufnehmen kann und eben durchkauen kann. Und dann versucht eben daraus irgendwie eine, ja, semantisch funktionierende, grammatikalisch funktionierende Lösung oder Antwort zu formulieren. Und das ist eben schon beeindruckend, das, was da rauskommt. Ja, und das schafft natürlich erstmal so ein Huch, ja, was denn hier passiert, Effekt. Ja. Und das andere ist natürlich, man sucht dann sofort nach seiner eigenen Existenz und sagt so, was kann es denn alles noch nicht? Ja. Und man braucht mich ja immer noch. Ja. Und das ist eben auch nochmal so ein Reflex. Aber man weiß eben schon, ne, wenn man sich die Industrialisierung anguckt, 1, 2, 3, 4, am Anfang wurde die Muskelkraft abgelöst, ja, dann wurde die Energie abgelöst, dann wurde irgendwann der Computer für einfachste Aufgaben und so weiter. Das geht natürlich weiter, ist doch ganz klar. So, und jetzt der nächste Schritt wird jetzt sein, dass einfache geistige Arbeiten durch den Computer ersetzt werden. Und dann geht das weiter und es geht weiter und es geht weiter und es ist weiter. Ja. Wir sind so ein bisschen dabei, dass wir uns selber abschaffen. Ja? Mal gucken. Ob
das, Wobei am Ende muss es natürlich noch eine, dann wieder wahrscheinlich eine Person geben, die sagt, so, ich hafte jetzt dafür und ich übernehme jetzt die Verantwortung, dass auch alles stimmt. Ne? Das sieht man ja auch, wenn man jetzt alleine schon, weiß nicht, ein ganz normales, ganz einfaches, dreidimensionales, finite Elemente-Modell von irgendwelchen Gebäuden erstellt. Da auch das merkt man schon, da muss man auch immer schon aufpassen, kommen da nicht irgendwelche Dinge raus, da habe ich was modelliert, ja, aber die Realität war vielleicht in Wirklichkeit anders. Das Ergebnis mag zwar für das Modell stimmen, aber in Wirklichkeit ist das Ergebnis falsch an der Stelle, ne? Und sagen wir mal, und das ist ja noch ein relativ einfacher Prozess gewesen. Das, was Ähnliches sehen wir hier gerade beim Thema Ökobilanzierung. Da gibt es ja auch jede Menge Tools mittlerweile, wie man Ökobilanzierung machen kann, von ganzen Gebäuden oder nur von Bauteilen. Und wenn man das mal macht, dann merkt man auch schnell, ja, die Ergebnisse, die da rauskommen, wenn man einfach erstmal alles eingibt, wie man denkt, wie man es eingeben sollte, dann kommen Ergebnisse raus, die sind schon im Faktor 500 falsch. Und danach dauert es dann sehr, sehr, sehr lange, bis man überhaupt versteht, was hat das Programm überhaupt gemacht, an welchen Stellen, welche Annahmen liegen dabei drin. Und wie gesagt, diese ganzen Ergebnisse sind ja im Prinzip wertlos, wenn nicht irgendein Mensch verstehen kann, was wurde denn da gemacht. Und sage ich dann am Ende, ja, es stimmt jetzt oder es stimmt nicht. Ne?
Ja, die FE-Programme sind ein Riesenbeispiel. Ne? Also bei allen FE-Programmen poppt als allererstes vom Software-seitig ein Disclaimer hoch, dass die Softwarehersteller nicht verantwortlich sind für irgendwelche Fehler oder falschen Ergebnisse, die aus diesem Programm kommen. So, der Ingenieur ist dafür verantwortlich. So, und das ist natürlich bei ChatGPT genau das Gleiche. Da wird nicht drunter stehen, egal was du hier eingibst, kannst du eins zu eins übernehmen.
So. Klar, nee, am Ende zählt ja die Unterschrift, klar. Da muss unterschrieben werden und dann muss noch der Prüfingenieur oder Prüfingenieurin mit unterschreiben danach und fertig. Klar, nee, das ist logisch. Jetzt, ja, mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, so im Hinterkopf, welche Lehransätze müssen wir denn irgendwie verfolgen dann, um in die Richtung den Nachwuchs auch vorzubereiten? Normen runterrechnen, ja, ist ja schon. Ja.
Also ich komme eben auch aus, also bei mir ist das so, dass ich in einer Normen herunterbetenden Studium gestartet bin und dann gab es einen großen Bruch. Und dann gab es diese völlige Abkehr davon, dass Normen affine Arbeiten, das kann man sich später beibringen im Beruf. Aber es geht erstmal an den Universitäten um die Konzepte. Das bedeutet, dass man eben versteht, was man da eigentlich macht. Das ist der Nachweis und ich zeige dir, wie du das Nachweis rechnen kannst. Und ich glaube, dass man das jetzt eigentlich noch mehr ausfeilen muss und das stärken muss. Also dieses konzeptbasierte Arbeiten und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dieses Begleiten des kreativen Prozesses, also dass der Tragwerksplaner sich als kreativer Teil eines Prozesses, ja, eines Bauprozesses versteht und eben nicht dieses, ich habe da schon eine Excel-Tabelle, ich mache das immer so, ich muss hier nur auf den Knopf drücken und dann wird das alles fertig, sondern immer wieder bei jeder Bauaufgabe sich hinterfragt und überlegt, kann ich das besser machen? Kann ich das anders machen? Kann ich das besser machen? Und das ist das, was wir ausbilden müssen an den Universitäten, meiner Meinung nach. Und ist aber mühsam, ne? Mühsam, das reinzubekommen. Und man fällt natürlich sehr, sehr schnell in dieses, ne? Und es hat auch was mit den Studierenden zu tun. Der eine ist eben gar nicht affin dafür, ne? Und andere sind sehr affin dafür. Und das muss man halt schauen, wie man das im Grunde genommen abdeckt. Ne? Aber dieses reine normenbasierte, wir erklären euch, wie der Eurocode funktioniert, Eurocode 2, Eurocode 3 und so weiter. Hier sind die Nachweise, hier sind die Begleitliteratur, guckt euch das an. Und hier ist die Klausur und dann ist das einfach nur Ratz, ne? Wer kann am schnellsten rechnen? Das meiner Meinung nach funktioniert überhaupt nicht mehr, weil die Normen ja auch immer umfangreicher werden, die Leute viel internationaler auch arbeiten. Wir zeigen auch teilweise in den Lehrveranstaltungen unterschiedliche Normkonzepte, also wie macht das der amerikanische Code, wie macht das der kanadische Code und so weiter, dass man eben auch sagt, dass da sind unterschiedliche Philosophien drin. Die Naturwissenschaft, die dahinter steckt, die Physik, die Mechanik, ist aber immer die gleiche. So, und die machen es so, die machen es so und die machen es so. Aber letztendlich, das ist der Effekt und das ist das, was ihr versucht zu zeigen, dass das funktioniert. Ne? Und ich glaube, dass also meiner Meinung nach wäre das ein ganz guter Ansatz oder ist das ein ganz guter Ansatz, um die Lehre irgendwie auszugestalten.
Und das Thema der Ökobilanzierung vielleicht noch als Ergänzung, das ist ja natürlich was, an sich ist es ja keine schwere Rechenaufgabe. Ne? Ich meine, zur Ökobilanzierung gehören ja ein paar mehr Dinge dazu, aber der eigentliche Rechen, die Rechenaufgabe ist ja relativ einfach, aber eben der Umgang mit diesen ganzen Umweltdaten, wo bekomme ich sie denn her, wieso gibt es da so große Streuungen, obwohl ich eigentlich das gleiche Material habe, ne? Der Umgang mit diesem Thema, ich glaube, das ist auch noch was, also zumindest in meiner Ausbildungszeit an der Universität war das halt kein Thema, ne? Da hat keiner eine Ökobilanzierung gemacht, aber auch, weil es damals eigentlich die Daten fast gar nicht gab, ne? Aber jetzt gibt es eben, gerade im Bereich der Treibhausplanung, gibt es ja schon relativ viele Daten und es wird auch weiter zunehmen mit den Daten, weil die Nachfrage ist da, die Firmen werden immer mehr Nachfragen bekommen und sagen, ja, wo ist denn hier eure EPD, und wenn die nicht haben, dann werden die ihre Produkte nicht mehr verkaufen, also das heißt, da wird es immer mehr Informationen geben und ich glaube, es ist wichtig, dass die jungen Ingenieure verstehen, aha, hier gibt es so eine Ökobilanzierung, ich weiß, was das ist und wo kriege ich denn eigentlich die Daten her, um am Ende auch ein sinnvolles Ergebnis zu haben, ne?
Ja, das machen wir auch. Also machen wir ein Bachelorstudium für das Semester. Das erste große Projekt, wir haben ja dieses Dortmunder Modell hier, wo es diese drei großen Projekte gibt. Und im ersten Projekt müssen die eben für den normalen Wohnbau eine Ökobilanzierung machen, damit die wenigstens schon mal sensibilisiert sind. Verstehen reicht eben nicht aus, dass es stehen bleibt, sondern es muss eben auch einen entsprechenden CO2-Footprint haben. Und das bitte eben auch vergleichend. Also Varianten ausarbeiten und eben zeigen, das ist besser als das. Und mühsam, ja, und das ist sozusagen nochmal ein zusätzlicher Teil, das ist ja auch immer sowas, wir haben diese 5 Jahre, ne, und wir müssen halt immer mehr abbilden, ja, Digitalisierung, Ökobilanzierung, noch mehr Normen, noch mehr Zeug und was weiß ich nicht alles, aber wir haben halt immer nur 5 Jahre zur Verfügung, um jetzt in der Regelstudienzeit die Leute hier irgendwie durchzukriegen, das ist schon spannend.
Ja, was ich jetzt gerade ganz interessant fand zu dem, was du gesagt hast, Christian Wrede, mit diesen Datenerhebungen, wo kriegt man die Daten her und sowas. Ich hatte jetzt nie das Gefühl im Studium als beim Bauingenieur, beim Ausbildung zum Bauingenieur, dass da irgendwie allgemein diese Recherchearbeit, wo kriege ich Daten her, wo kriege ich Wissen her, überhaupt so im Mittelpunkt liegt, weil wir haben halt den Eurocode oder die Schneider-Bautabellen und eigentlich alle Antworten, die wir brauchen, finden wir eigentlich in diesem einen Buch oder in diesem einem Nachschlagewerk, ob es jetzt das Schneider ist oder der Eurocode 1 bis 8. Und damit ist so, sobald etwas da nicht drin steht, finde ich, haben wir es auch nie so wirklich, habe ich nicht das Gefühl, dass wir jemals gelernt haben, wo kriegen wir anders Informationen her. Natürlich kann man sich Bücher anschauen, Professoren empfehlen Bücher, die man sich durchlesen soll, aber irgendwie ist das so allgemein, glaube ich, schwierig. Diese Datenerhebung, fand ich, hat bei uns im Studium wenig stattgefunden. Außer vielleicht bei den Abschlussarbeiten natürlich. Aber da ist man ja eh schon dann selber da dran, das zu erarbeiten. Ja, aber jetzt noch genau die andere Frage, wenn wir jetzt drüber sprechen, was jetzt eigentlich noch ausgebildet werden muss. Was verantwortet denn die Bauingenieurin des 21. Jahrhunderts?
Ja, ich würde sagen, der verantwortet relativ viel, weil eigentlich nichts weniger als die Transformation der gebauten Umwelt muss ja jetzt in die Wege geleitet werden und dann beschleunigt werden, vor allen Dingen weiterhin. Ne? Also da glaube ich, das, was wir vorher alles machen mussten, müssen wir weiter auch machen, aber jetzt müssen wir es halt auf eine andere Art und Weise tun. Ne? Und das ist eben nicht immer nur technische Lösung, sondern dabei merkt man eben auch, es ist auch viel Überzeugungsarbeit, gerade in so Planungsteams, wenn da Projekte losgehen und man fängt mit den Themen an. Ich meine, es ist ja immer anders gelagert. Manche Auftraggeber, die sind da halt schon so, dass sie sagen, ja, wir wollen das, mach das bitte. Dann kann man da relativ durchstarten, aber es gibt natürlich auch Projekte, wo der Auftraggeber sagt, Ökobilanz, was ist das denn? Und wo man den auf einer ganz anderen Ebene abholen muss. Ne? Und bestenfalls hat er schon ein Nachhaltigkeitskonzept und alles ist, alle im Planungsteam haben vertraglich vereinbart, was sie eigentlich machen müssen. Aber es gibt eine große Anzahl von Projekten, wo all das nicht geschehen ist. Ne? Und wo dann einer im Planungsteam sagt, ja, lieber Bauer, hast du denn darüber schon mal nachgedacht? Ist das nicht was wir hier eigentlich auch umsetzen wollen gemeinsam? Nicht, weil es dem Planungsteam so viel Spaß macht, aber weil du als Auftraggeber, du investierst eine Menge Geld und wenn du jetzt ein Gebäude planen lässt oder baust, was im Prinzip, wenn es dann 2030 da steht, was dann schon nicht mehr den neuesten Anforderungen entspricht oder nicht zukunftssicher ist, dann hast du eine Investition getätigt, die nicht sinnvoll war. Ne? Und also diese Dinge halt mit den Bauherren zu besprechen, da kommt man halt ganz schnell aus dem Thema, was macht denn eigentlich der Tragwerksplaner, ist man ja ganz schnell raus, sondern dann bewegt man sich eigentlich in ganz anderen Themen, ne? Den Kunden da entsprechend zu beraten, auch die anderen Planer zu motivieren, da irgendwie mitzumachen, obwohl sie es vielleicht gar nicht in ihrem Vertrag drinstehen haben, eine Ökobilanz zu machen oder irgendwelche Daten beizusteuern. Ne? Also da ist wieder das Gute an dem Dortmunder Modell, da hat man das, wenn man da in Dortmund studiert hat, hat man ja schon mal das gehört sozusagen, dass es da auch noch ein paar andere Disziplinen gibt und verstanden, was ist denn die Sichtweise dieser anderen. Und ich glaube, das ist halt im 21. Jahrhundert entscheidend, ne? Dass jeder, der in der Planung tätigen, dass die alle verstehen, was bewegt denn eigentlich den anderen, die andere Disziplin, auch vor allen Dingen das ausführende Unternehmen später. Das ist ja auch immer manchmal so ein bisschen so ein kleiner Konflikt, ne? Da wird erst schön geplant 3 Jahre lang und dann kommt die ausführende Firma und will dann am liebsten immer wieder alles anders machen. Ich sag mal, da müssen wir einfach lernen, viel früher, enger und besser zusammenzuarbeiten und dann kann man auch bessere Lösungen schaffen.
Ja, ganz interessant, was du jetzt gesagt hast, dass es ja nicht mehr allein um diese tragwerksplanerische Arbeit geht, sondern auch um diese Überzeugungsarbeit. Da ist es ja auch so, wenn man jetzt seit 30 Jahren diesen Beruf ausführt und seit 30 Jahren eigentlich diesen einen Teil der Arbeit gemacht hat, den du zuerst genannt hast, diese Tragwerksplanung, jetzt plötzlich diese Beratung machen muss. Also wie kriegt man das dann hin, die Leute da überhaupt abzuholen? Also gerade die erfahreneren Bauingenieurinnen, wie holt man die ab und bringt das denen bei? Also macht ihr da irgendwelche Weiterbildung? Wie gibt ihr das denen?
Ja, sagen wir mal, wir versuchen sowohl jetzt intern natürlich die Kollegen da irgendwie drauf vorzubereiten oder dass sie dahin zu bringen, dass sie das in ihren Projekten standardmäßig umsetzen. Wir machen auch natürlich Seminare jetzt bei den Ingenieurkammern. Ich glaube, mittlerweile sind wir irgendwie in 5 oder 6 Bundesländern da an Bord. Und man merkt, dass es da wirklich eine größere Nachfrage gibt, auch in letzter Zeit. Also ich weiß noch, als ich, glaube ich, vor 2, 3 Jahren das erste Mal auf eine Ingenieurkammer zugegangen bin, da war das so, sagen wir mal, ist der Vorschlag so noch auf Verhalten gestoßen, weil die gesagt haben, oh, Thema Nachhaltigkeit, das ist irgendwie nie so recht gefragt bei den Bauingenieuren hier, bei den Seminaren. Und ja gut, dann war das aber doch ganz gut. Dann haben die gesagt, ja gut, kannst das Seminar nicht noch länger machen? Anstatt 2 Stunden haben wir dann 4 Stunden gemacht. Und bei manchen, die sagen mittlerweile, kannst du das nicht 2-mal im Jahr anbieten. Also man merkt schon, dass sich da so ein bisschen was tut. Aber es ist halt ein mühsames Geschäft. Also ich sag mal, die jungen Ingenieure, das ist ja erfreulich zu hören, dass die heute an der Uni schon so eine Ökobilanzierung machen müssen. Dann sind die ja darauf schon vorbereitet, ne? Aber klar, die ganzen älteren Ingenieure, vielleicht in kleineren Büros, ne, der eine oder andere ab einer bestimmten Altersgrenze wird sich vielleicht auch fragen, ja, wenn ich jetzt noch 5 Jahre arbeiten muss bis zu meiner Rente, versuche ich dann jetzt noch die Welt zu retten oder ziehe ich jetzt einfach 5 Jahre durch, hier möglichst ohne große Änderungen hier durchzukommen, ne? Also insofern, andererseits haben gerade natürlich die älteren Ingenieure einen riesigen Erfahrungsschatz, der vielleicht genau da gut wäre, jetzt bessere Lösungen zu entwickeln, ne? Also insofern auch da ist, glaube ich, wieder die beste Lösung, die Jungen und die Alten müssen da irgendwie wieder zusammenrücken. Und gucken, dass sie mit ihrem gemeinsamen Wissen, was sie haben, und da wird jeder bessere oder andere Wissensschwerpunkte haben, dass sie da ihr jeweiliges Potenzial mit einbringen, ne, in den Prozess der Planung und Lösungen entwickeln, die wir halt in der Vergangenheit nicht umgesetzt haben.
Ja, gerade das mit den älteren Kollegen, ne? Die werden halt sofort um die Ecke gucken. Naja, Flachdecke, das ist so ein Kind der letzten 20, 30 Jahre. Wir, als wir früher Kassettendecken, was wir alles gemacht haben, preußische Kappen und was weiß ich, das haben die ja alles noch auf dem Schirm. Die haben ja teilweise sozusagen, die wissen ja noch, wie man sowas rechnet richtig. Und also da würde ich als junger Kollege eher dann mit den älteren Kollegen dann in so einen Disput gehen und den als Mentor mitnehmen und sagen, ja, dann zeig mir doch mal, wie man so eine Decke macht. Und wie kriegen wir die auf die heutigen technischen Anforderungen? Und wie schaffen wir das jetzt, dass wir den Bauherrn überzeugen? Und da geht es ja auch irgendwie hin, ne? Und wir sehen das ja auch, wir haben ja einen Master hier bezüglich Immobilienentwicklung und Bauprozessmanagement. Und auch da ist es so, dass das eben gerade von den Immobilienentwicklern, die haben einen etwas anderen Horizont. Die gucken sich das schon an. Ja? Und wenn die sagen, in 5 Jahren muss ich etwas am Markt platzieren und das muss ein Produkt sein, was dann eben auch marktfähig ist. Das bedeutet, beim Entwickeln ist das eben schon ein Kontext und man sagt dann ganz klar, das muss die und die Kriterien erfüllen, ansonsten kann ich das überhaupt gar nicht mehr platzieren. Und das kommt. Ja, und das bedeutet, ich sehe das eigentlich schon auch auf der privaten Seite als auch auf der öffentlichen Seite, dass dieser Anforderungskatalog einfach geschrieben werden muss. Und es muss völlig klar sein, dass das ein Teil dieser Aufgabe ist und dass das eben nicht mehr nach dem höher, schneller, weiter, das, was wir bis jetzt gemacht haben, sondern dass das eben auch CO2-technisch entsprechend motiviert ist, alles. Und ja, das ist die nächste Währung, ne? Also das ist der zweite eine Komponente, die gleichberechtigt jetzt eben in die Beurteilung von den Bauprozessgeschichten mit aufgenommen werden muss. Also jedes Bauvorhaben muss das eben mit ausweisen. Und da sind wir so wieder am Anfang, ne? Also wir brauchen den gesetzlichen Rahmen und wir brauchen Förderungen, die das eben unterstützen oder vielleicht auch übers Ziel hinausschießen. Wäre wunderbar, wenn wir ein paar Projekte hätten, wo man einfach schon sagt, so, ja, kriegen wir jetzt schon hin, zeigen euch das mal, wie das geht. Ja, und ziehen 2045 schon mal vor und machen das eben 2028. Warum denn nicht? Also wäre doch super.
Jetzt hast du wieder ein paar Sachen, also so ein paar Dinge, die du gesagt hast, gerade zur Ausbildung. Jetzt ist natürlich jetzt so, was ihr in Dortmund macht mit dem Dortmunder Modell, das klingt alles richtig gut. Ich glaube, dass es richtig gut ist. Aber wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke in Karlsruhe, und das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwas Falsches sage, aber damals war das halt auf jeden Fall so, da hat das halt nicht stattgefunden. Also da hat da CO2-Bilanzierung, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt zwar auch wieder an der Uni, aber in der Fakultät für Architektur, da ist das alles schon absolut präsent. Aber auch wenn ich dann mit den Bauingenieurstudierenden rede, ist es immer noch da, immer noch nicht so präsent. Und da jetzt so ein bisschen die Frage, es können ja natürlich nicht alle jetzt nach Dortmund kommen und da studieren und dann hoffen, dass die anderen Unis irgendwann mal nachziehen. Glaubst du, besser gesagt, Christian Harz, dass das noch zeitgemäß ist, dass diese Lehrpläne nicht irgendwie auch, sag ich mal, bestimmt werden, sodass man sagt, es muss jetzt einfach das unterrichtet werden und vor allem, wenn, wo, wer entscheidet das?
Ich bin alle herzlich eingeladen, hier nach Dortmund zu kommen. Wäre wunderbar, dann hätten wir die Hütte voll hier. Die Hochschulen funktionieren natürlich ein bisschen anders. Also das heißt, die Lehrstuhlinhaber, das ist das sogenannte Recht auf Ausgestaltung der Lehre. Das bedeutet, man kann eigentlich seine Schwerpunkte selbst definieren. Das ist Aufgabe des Studierenden, sich die richtige Hochschule rauszusuchen. Und vorher, das ist natürlich ein unfassbar schwieriger Prozess. Also man kommt Abi, ne, man ist 18 oder 19 und jetzt soll man den gesamten deutschen Markt aller Hochschulen irgendwie scannen und Das ist natürlich schwer. So, das bedeutet, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. Also ne, wir müssen sozusagen diese Informationen einfacher zur Verfügung stellen, sind wir ja gerade dabei, aber eben entsprechend die Kanäle zu bedienen und zu sagen, Leute, in Dortmund machen wir die und die Themen und das sind eben die Schwerpunkte, die im Studium abarbeiten werden. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Anekdote. Als ich hier, wie gesagt, in Berlin studiert habe, war das eben auch so. Ich hatte einen Professor, der war kurz vor dem Ruhestand, kurz vor der Emeritierung und hatte damals die Spannbetonnorm, die 4227. So. Gab auch schon längst den Eurocode. Also der war auch schon eingeführt. Also schon rüber über die DIN und so weiter. Der hat einfach noch die 4227, hat gesagt, die letzten drei Jahre brauchen wir hier umzustellen. Grundprinzipien sind genau die gleichen und alle Formen, die im 4227 drin sind, sind ja auch im Eurocode drin. Also ein bisschen Anpassung und so weiter, das brauchen sie gar nicht umzulernen. So, ne? Und das ist genau dieses Thema. Also ne? Es sind die Lehrenden gefordert, aber natürlich auch eine bestimmte Aktivierung der Studierenden. Also such dir die Hochschulen aus, spätestens im Master. Also im Bachelor kann man ja vielleicht noch sagen, habe ich noch nicht so schnell hinbekommen, wollte auch erstmal noch zu Hause bleiben oder was auch immer, ne, oder mal im Einzugsgebiet. Aber spätestens im Master müsste man einen Überblick haben über die deutschen Hochschulen und sich dann natürlich ganz klar platzieren. Was möchte ich vertiefen und wo will ich mich ausbilden? Möchte ich ein konstruktiver Ingenieur werden, der eben auch einen entsprechenden Horizont bezüglich einer CO2-Bilanzierung hinbekommt? Ja, und dann kommen Sie nach Dortmund, ganz klar.
aber du glaubst, dass es trotzdem noch in Ordnung ist, dass quasi jetzt der Lehrstuhl oder der Professor oder die Professorin so mehr oder weniger die freie Entscheidung hat, welchen Teil sie von ihrem Fachgebiet und wie sie ihr Fachgebiet
Ja, man schießt sich doch sonst selber ins Aus. Also da gehört doch eine bestimmte Sensibilisierung mit dazu. Das bedeutet, man muss doch ein bisschen gucken, wo eben auch die Gesellschaft hingeht und die Themen so, dass wir diese Fragen bekommen von den Studierenden. So, und wenn wir dann einfach da vorne stehen und sagen, pff, ja, interessiert mich nicht, habe ich noch nie unterrichtet, brauchen wir auch nicht, das geht doch nicht. So, das bedeutet, wir müssen uns doch damit auseinandersetzen. Und dann wird es doch auch interessant, weil wir natürlich dann eben auch sehen, wie schlecht die Systeme sind und dann eben auch kritisch damit umgehen. Also ich bin in keinster Weise zufrieden mit den aktuellen Bilanzierungssystemen. Ja, falscher Zeithorizont, falsche Ansätze, also einfach, ne, und auch die Datengrundlage, diese ganzen, also die sogenannten EPDs, diese Produktdeklarationen, die da im Hintergrund stehen, da brauchen wir auch eine unfassbar saubere Dokumentation. Das muss ein ganz transparenter Prozess sein, dass man das nachvollziehen kann. Teilweise kann man die Zahlen gar nicht richtig nachvollziehen. Was steckt denn da jetzt eigentlich drin und so weiter? Ja, und das gehört dazu und das müssen wir ausbilden. Und ist ein Prozess. Ja, ist alles ein Prozess, das unendliche Spiel des Lebens.
Dann noch ganz kurz abschließend zu allen Studis, die hier zuhören. Wenn ihr das Gefühl habt, dass in euren Fächern gewisse Teile fehlen, fragt eure Professoren. Ich glaube, das kann man so mitnehmen und übt auch selber ein bisschen Druck aus. Vielleicht
ja, also hilft das. Gnadenlos nachfragen, ja, bis es wehtut.
Auch bei denen, die schon kurz vor der Rente stehen, ja, bei den Profs. Ja, ja. Oder in den Büros. Ich meine, Christian Breda hat es ja auch gemeint, in den Büros ist ja auch nicht anders. Mache ich jetzt noch 5 Jahre da weiter, wie ich schon mache? Oder?
Ja, ist der erste Reflex.
Ne? Also. Was. Naja. Klar. Der Weg des geringsten Widerstands. Jetzt haben wir ganz kurz, hat schon zu Beginn mal über die Studie gesprochen, die ihr veröffentlicht habt, zusammen mit der Ingenieurkammer NRW. Inwiefern kann denn jetzt diese Studie dazu beitragen, dass eben andere Ingenieure und Ingenieurinnen in ihren praktischen Tätigkeiten CO2 einsparen?
Das ist ja im Prinzip die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Bevor wir sozusagen an die TU Dortmund herangetreten sind, hat der Herr Pierlet, muss man ja mal sagen, der hat sich da sehr stark engagiert. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Studie erreichen? Ja, wir wollen mal ein paar Beispiele haben, um zu zeigen, okay, wie groß sind denn eigentlich die Unterschiede? Also man will ja zeigen, gut, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, das lohnt sich auch, weil da kommen sehr deutliche Unterschiede raus. Und wenn ich das nicht mache, verschenke ich auch eben Riesenpotenziale. Und gleichzeitig neben dem Aufzeigen dieser Unterschiede wollten wir natürlich auch zeigen, ja, wie macht man das denn jetzt konkret und was sind so ein paar Randbedingungen, worauf man achten muss. Ne? Also dass man den Ingenieur, der das vorher noch nicht kannte, das Thema, dass man dem sagt, guck mal, hier sind mal ein paar Beispiele und das kann man sich mal angucken. Und das beantwortet natürlich jetzt nicht alle Fragen fürs restliche Berufsleben, weil das merken wir halt auch zunehmend. Diese Ergebnisse sind extrem projektabhängig und projektspezifisch. Also wenn ich gerade was in einem Projekt rausgefunden habe, dann kann es sein, dass es beim nächsten Projekt schon wieder ein bisschen anders gelagert ist. Also ich muss wirklich diese Ökobilanzierung dann auch projektspezifisch machen. Aber zumindest kriege ich ja schon mal ein paar Hinweise, was scheint denn erstmal ganz gut zu sein und was scheint denn schwierig zu sein. Und das soll im Prinzip eine Hilfestellung sein, das dann im eigenen Projekt mal durchzuexerzieren. Und von der Größenordnung kann man das ja auch mal mit den Ergebnissen der Studie vergleichen, weil wenn man jetzt zum ersten Mal in seinem Leben so eine Ökobilanzierung macht, dann hat man eben kein Gefühl dafür, was soll denn da eigentlich am Ende rauskommen, welche Zahl, was ist da noch plausibel und wo habe ich dann definitiv irgendwie was Falsches gerechnet. All das ist ja was, wo mir die Studie sozusagen eine Hilfestellung bieten kann. Ne?
Eben auch zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Also eine Massenermittlung hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht und das ist Teil der aktuellen Arbeit. Und dass diese Massen dann einfach nochmal mit einer gut recherchierten Zahl zu multiplizieren, um eine Ökobilanz zu machen, das sollte eigentlich jeder studierte Ingenieur hinbekommen. Ja, das dann aufzusummieren und als Äquivalenz auszuweisen. Also insofern, da ist jetzt kein Hexenwerk und das ist eben auch Teil der Studie. Eine Sensibilisierung zeigen, absolut machbar. Wo kommen die Daten her? Wie setzt man das zusammen? Und wie weist man dann entsprechend das aus, damit man das vergleichbar hinbekommt? Letztendlich geht es ja dann auch ums Benchmarking. Also das bedeutet, man will natürlich dann eben die einzelnen Lösungen gegeneinander vergleichen. Und das ist so ein bisschen der Teil auch der Studie. Deswegen haben wir 8 Deckensysteme gemacht und 6 Wandaufbauten, damit man eben zeigt, wo sind die großen Stellschrauben, was sind die entscheidenden Parameter und welche Systeme verhalten sich eigentlich mehr oder weniger gleich. Ja? So. Und welche Systeme führen dann eben zu einer starken Reduktion oder eben zu einer starken Zunahme. Und deswegen eben ja, die Studie. Aber auch von meiner Seite nochmal ein Riesendank an Herrn Pirlet. Also auch da wieder ne, das Engagement einer Person und das eben voranbringen, das ist schon, das war wirklich beeindruckend. Auch in welchem Zeitfenster das dann alles passiert ist.
Ja, super. Ich glaube, wir haben hier in den Shownotes, werden wir auch den Link hinpacken, wo man sich die Studie runterladen kann. Und sie natürlich dann auch studieren kann und sich angucken kann, ob es einem im Alltag helfen kann. Genau. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart. Hat Spaß gemacht, mit euch über all die spannenden Themen zu sprechen, weil es ja doch recht viel, was wir hier angekratzt haben. Und dann doch auch sehr intensiv geworden. Super. Danke euch.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also auch von meiner Seite noch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, länger als ich dachte, aber kein Stück langweilig, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe sogar noch ein paar Fragen hier auf der Liste. Die hätte ich natürlich.
Ja, wir haben ein paar Fragen weglassen müssen.
Wir mussten ein paar weglassen und ich habe mir auch während dem Gespräch noch ein paar Fragen hier aufgeschrieben auf meinem Zettel. Hätten richtig hingepasst. Also dieses ganze Gespräch hätte auf jeden Fall länger gehen können, weil man mit den beiden schon richtig cool über Themen sprechen konnte. Spaß gemacht. Vielleicht kommt da noch mal eine zweite Folge.
Ja, vielleicht kommt das. Das habe ich mir auch gerade eben schon gedacht, weil wir hatten die Aufnahme gestoppt und haben gesagt, das war schön. Und dann ging direkt das nächste Thema wieder los und schon waren wir wieder im Gespräch drin. Das haben wir natürlich jetzt nicht für euch aufgenommen. Aber da ist mir dann auch der Gedanke gekommen, da sollte eigentlich das Potenzial und der Inhalt auch nochmal genutzt werden und auch mit euch nochmal geteilt werden. Wir schauen, dass wir das möglich machen können. Aber jetzt auch nochmal zurückzukommen zum Gespräch. Ja, ich versuche das gerade noch so ein bisschen alles zu verarbeiten und zu ordnen. Weißt du, wie das so super viel Information war? Da hast du dann einen Professor sitzen und einen super engagierten Tragwerksplaner. Und die wissen einfach Bescheid und erzählen dir und lassen halt nichts einfach im Raum stehen, sondern erklären auch, warum sie so denken. Also was ich ganz cool fand auch, dass der ganze Punkt über die Umwelt hat halt keine, das kannst du halt mit der Umwelt nicht verhandeln. So, das ist sowas, was, glaube ich, vielen Leuten einfach noch klar werden muss, und das ist nicht nur in der Baubranche so, das ist überall so. Das ist, wenn man darüber spricht, wie die letzte Generation sich verhält und dass es irgendwie schädlich ist oder was auch immer die da machen, und dabei ist es eigentlich, machen sie genau das Richtige und sprechen halt drauf an und versuchen der Natur quasi so eine Stimme zu geben, worüber wir ja auch gesprochen haben. Es braucht Leute, die quasi auch die Natur vertreten, weil es gibt genug Leute, die halt den Gegner vertreten. Da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort, wie kann man quasi ehrenamtlich die Welt retten, wenn sie andere hauptberuflich zerstören. Super, super reißerische Aussage. Im Prinzip ist es halt so, ne? Wenn es halt Leute gibt, die dafür bezahlt werden, die Interessen der einen Seite zu vertreten, dann muss es Leute geben, die auch dafür da sind, die Interessen der Natur zu vertreten. Das heißt nicht, dass automatisch alle finanziellen Interessen dagegen sind, aber es ist halt leider doch in vielen Punkten so.
Kannst du es auch rappen, Michi?
Ja, ich kann einfach noch schneller reden, aber rhymen kann ich nicht.
Ja, gut, das ist einfach nur, das ist eine Frage des Songwritings, ne? Also,
ja, ja.
Das sind nur alles noch aufschreiben und dann kannst du das auch rappen. Nein, Quatsch. Sehr interessant, was du gesagt hast. Ich wollte es nur durch einen banalen Witz entwerten.
Ja, das ist auch gut. Das ist schon, nee, das ist schon in Ordnung.
Also bei mir ist auch. Klar, dieser Zeithorizont, den wir haben, den sich da auch die EU, die UN erst dann die EU gesetzt hat, das ist ja alles relativ klar. Die Zahlen kennen, glaube ich, auch fast alle. Die Frage ist dann natürlich, wie das Beispiel, was auch dann der Christian Wrede gebracht hat mit der Kurve, die bis 2031, dass wir Zeit haben, nee, nicht mal Zeit, sondern dass 2031 schon alles aufgebraucht wäre, was wir eigentlich bis 2045 oder 50 hätten. Das fand ich extrem interessant und zeigt einfach nochmal, hey Leute, ihr müsst einfach checken. Und das checkt aber keiner. Und deswegen haben es ja die eigentlich auch nochmal auf den Punkt gebracht. Es geht halt nur durch Gesetze, finanzielle Anreize oder auch finanzielle, ja, und mit finanzielle Anreize meinen die dann auch natürlich Steuern, ne? Also, weil das sind ja auch Anreize. Etwas anders zu machen. Und da muss einfach was passieren. Und dann fand ich es halt auch so cool, dass wir darüber gesprochen haben, dass es halt auch die Rolle von Bauingenieurinnen ist, sich da zu positionieren, auch eine Lobbyposition einzunehmen und zu sagen, hey Leute, wir sind diejenigen, die das wissen einfach auch. Wir checken da einfach vielleicht ein bisschen mehr als andere, weil wir darin ausgebildet wurden. Und wir müssen uns da platzieren eigentlich. Und ja. Ich frage mich halt, worüber das geht. Und das haben wir eigentlich leider nicht so richtig geklärt, ne? Im Gespräch. Also es ist nochmal, das ist irgendwie so ein bisschen so eine offene Frage, die auch echt noch da ist. Wie soll jemand, der richtig Bock hat, da was zu machen, wie soll er sich denn engagieren können in die Richtung?
Organisiert euch, gründet Vereine, tretet Vereinen bei. Also es gibt ja die Möglichkeit schon. Also es ist ja nicht so, dass zum ersten Mal aus dem Volk eine Bewegung kommt, die jetzt erstmal von der Politik nicht so gewünscht ist. Das fällt ein bisschen hart ausgedrückt, aber von der Politik anders entschieden wurde. Also ich weiß nicht, also das ist Organisation, sich mit Leuten zusammentun, und das ist das, was die beiden Christians gesagt haben. Die Ingenieurbüros schließen sich jetzt schon zusammen. Das kennen wir ja selber auch hier vom Nachhaltigkeitsstammtisch in Stuttgart, den Diana mit anderen Leuten gestartet hat.
Davon hat er auch gesprochen.
Ja, wahrscheinlich hat er davon gesprochen, aber das geht ja auch weiter. Es ist ja mittlerweile auch nicht nur Stuttgart, auch wenn es noch so heißt. Also es ist ja größer und es ist eine andere Generation, in der wir uns befinden, die sagt, ey, ich frag lieber mal jemanden aus einem anderen Büro, wie er oder sie das gemacht hat, bevor ich jetzt hier mich wieder bei Punkt Null anfange und nur aus irgendwelchen, weiß ich nicht, ob es irgendwelche Ego-Gründe sind oder so, dass man früher weniger nachgefragt hat und lieber alles selber lösen wollte. Vielleicht auch nicht, das müssen andere Leute klären. Aber ich denke, das passiert ja schon. Und ich sage es auch immer so, und das ist natürlich auch so ein Ratschlag, der ist einfach gesagt und schwerer gelebt, nämlich geht den Leuten einfach auf die Nerven. Also geht euren Chefs auf die Nerven, geht euren Professoren auf die Nerven, geht einfach den Leuten, die, sag ich mal, die Teil eurer Ausbildung sind, ein bisschen auf die Nerven mit euren Themen. Und ich denke, dass das fruchtet, weil wenn man nicht, also wenn man nicht hinterfragt wird, hinterfragt man sich auch nicht.
Ja. Ja, ich hoffe, dass die Leute das bis zum Ende, die sich die Folge anhören, weil das war jetzt ein richtig guter Spruch, Michi. Dass man den Leuten einfach ein bisschen auf den Sack gehen soll. Aber zum Glück hören sich ja, zum Glück hören sich ja fast alle, gesagt. Zum Glück hören sich ja fast alle diese unsere Folgen bis zum Ende an, zumindest unseren Aftertalk hier noch. Das wird sich.
Ja.
Manchmal schalten die Leute ja aus während dem Interview und schalten dann am Ende, wenn wir zwar wieder im Aftertalk sind, ein. Ne? Sehe ich ja alles in den, sehe ich ja alles im Dashboard. Nein, Quatsch, das keine Ahnung. Nein, ich sehe das tatsächlich, aber das machen die Leute nicht. Aber,
ich wollte sagen.
Aber sollten sie öfter machen, vielleicht.
Ja, das ist wie wenn du die Einleitung den Schluss liest.
Nein, aber ich glaube, unsere,
da kriegt man dann auch schon alles
unsere Fragen
mit.
Sind schon so auch einfach kräftig. Das passt. Es reicht, wenn die das Interview sich anhören und fertig. Wissen dann schon, worum es geht. Na? Naja, ich glaube, es ist lang genug geworden jetzt. Michi,
ja.
Du gehst jetzt in Urlaub. Ja. Richtig so?
Ja, noch 4-5 Tage, dann bin ich weg.
Ah,
kann ich raus aus dem heißen Aufnahmezimmer hier.
Ja, die Perlen,
Karlsruher Dachgeschoss.
Auch schon die Schweißtropfen runter. Naja.
Ey, Wahnsinn.
Leute, tretet in Kontakt mit uns. Haut uns an. Über Instagram, baustelle-bauwesen, über unsere Homepage, baustelle-bauwesen.de. Oder bewertet diese Podcast-Folge gerne bei Spotify, weil alle, die bei Spotify hören, haben die Möglichkeit, seit neuestem die Folgen zu bewerten und auch Kommentare zu hinterlassen für uns. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn da einfach mal was kommt, auch eine Diskussion angeregt wird. Genau, wir sind für euch da und meldet euch da. Von meiner Seite, ciao.
Ciao.